Ich bin hier heute außerhalb von Radio Frei. Ich sitze im Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider, der nebenbei, was ist nebenbei, also sage ich schon, das Hauptding Ostbeauftragter der Bundesregierung ist. Und ich sage erstmal Hallo.
Ich sage auch Hallo.
Wir hören uns ja vielleicht schon von der Akustik her. Ich bin das erste Mal jetzt hier drin. Ich fand es interessant. Weiß gar nicht, die Menschen, die eben da waren, war das jetzt eher eine interne Besprechung oder war das für so klassische Menschen, die vorbeikommen und dann Fragen stellen?
Na, die hatten einen Termin. Das war der Kleingartenverband, der Geschäftsführer, der Vorsitzende und der Schatzmeister. Und die Kleingärtner sind fast die wichtigste Gruppe für mich hier in Erfurt, weil sie organisieren einfach Tausende von Menschen, die ihre Freizeit und ihr Glück auch im Kleingarten, in der Dahlia oder wo auch immer finden. Und es ging jetzt um allgemeine Punkte zum Bundeskleingartengesetz, aber auch zum Stand hier in Erfurt. Ich habe ein bisschen gefragt, wie viele Kleingärten frei sind. Zu Corona war das eine riesige Warteschlange. Das ist jetzt in etwa so, einer kommt rein, einer geht raus. Also, aber sie sind alle belegt und das ist ein ganz gutes Zeichen, weil die natürlich viel Verbindung Mensch-Natur machen und Hecken, Biodiversität, alles Mögliche organisieren und vor allen Dingen auch Gemeinschaft.
Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Das, ich weiß gar nicht, ist das so auch das, was manchmal die Arbeit so für Sie als Bundestagsabgeordneter ausmacht, dass man so ein bisschen das Leben mitbekommt durch die Leute, die hier reinschauen, Fragen stellen, dann kriegt man schon mit, wie ist die Kleingartensituation? Also ist das so ein bisschen die Verbindung zum Volk, ist so ein blöder Begriff, aber ist das so?
Naja, wenn man die Augen offen hat und interessiert ist schon, also die Leute kommen ja meistens, haben ein Anliegen, aber ich frage dann auch schon nochmal 10 Minuten zum Schluss ein paar Sachen, die mich interessieren. Jetzt zum Beispiel zum Schluss hat man die Frage, wie ist denn eigentlich mit Migranten und Kleingärten? Und die gibt es eine ganze Reihe. Und sie haben jetzt sogar im Vorstand eine eigene Vorstandsmitglied, die sich eben um Leute mit Migrationshintergrund kümmert. Es gibt einen eigenen Flyer auf Arabisch, auf Ukrainisch, auf Englisch. Weiß doch, wie es in Deutschland halt so ist. Es gibt immer was zu beachten, es gibt Gesetze. Und die Leute wollen sich ja nicht daneben benehmen oder sie nicht beachten, sie müssen sie aber verstehen. Und sowas kriege ich dann eben aufgeschnappt noch nebenbei mit. Manchmal, wir sind ja hier in der Andreasstraße, gehe ich auch einfach, habe hier draußen die Stühle, wenn die Sonne scheint, setze mich auch draußen hin, lese was, telefoniere und die Leute sprechen mich dann auch schon an. Manche sind nicht so nett, manche sind nett. Das ist ganz, wie es Leben halt so ist.
Ja, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, Sie sind jetzt ja ziemlich genau 25 Jahre im Bundestag, waren damals der jüngste Abgeordnete, das war immer so das, was immer der Aufreißer war, jetzt medial gesehen, ja, der jüngste Abgeordnete aus Ostdeutschland war damals auch ein Riesenthema. Und ich frage mich immer so die Mittel der politischen Kommunikation, Stichwort eben, ja, mit den Menschen sprechen, das ist ja auch die Aufgabe eines Bundestagsabgeordneten, ob das heute, 25 Jahre später, immer noch so genutzt wird oder ob die Leute eher E-Mails schreiben zum Beispiel und kaum noch vorbeikommen, also dass jetzt hier zum Beispiel gar nichts los ist.
Nee, es ist immer noch auch ganz klassisch. Aber natürlich, als ich damals nach Bonn noch gefahren bin, das erste Mal, war das noch so, dass es keine E-Mail gab und die E-Mails gerade erst eingeführt wurden. Und man ist ja dann eine Woche in Bonn gewesen und ich musste manche Sachen unterschreiben. Wie ist es dann passiert? Mein Büro hier in Erfurt, damals noch in der Predigerkirche gegenüber, wo man radiofrei lustigerweise genau in der gleichen Etage war, wo ich dann später eingezogen bin und auch gegründet wurde damals. Da haben die mir die Briefe noch ausgedruckt. Also meine Chefin hier, Britta Schweizberger, die auch heute noch da ist, die hat die dann ausgedruckt, nach Bonn geschickt und habe ich sie unterschrieben und dann abgeschickt. So war das damals, man glaubt das gar nicht.
Das ist jetzt heute sicherlich nicht mehr so, aber trotzdem kriegt man ja vielleicht so ein bisschen mit. Also das würde mich interessieren, weil ich mich auch gefragt habe, ja, würde ich jetzt bin ich ja bei Ihnen, also wie viele Leute nutzen noch diesen ganz klassischen Weg, mein Abgeordneter vor Ort, der hat doch hier auch ein Büro, ich komme da jetzt vorbei und gut, Kleingartenverein haben wir jetzt mitbekommen. Also wie ist da die Taktung? Ja? Also kommen dann pro Tag 10 Menschen, 20 oder wie ist das?
Also ich gebe ja extra relativ viel Geld dafür aus, dass das hier ein sichtbares Ladenlokal ist. Das ist jetzt in Erfurt da in der Lage nicht ganz billig, aber das Signal ist natürlich, hier kann jeder reinkommen und das ist, wie fährt er die Straßenbahn hoch ins Ried? Das sehen auch viele Menschen. Das ist erstmal das Signal, man ist da, ist ansprechbar und es kommen bestimmt 10, 20 Leute so am Tag hierher. Manche haben Termin, manche schauen auch einfach nur vorbei, manche haben ein paar Informationswünsche. Aber natürlich sind die Informationskanäle heute andere, als es früher war. Dementsprechend haben wir uns darauf eingestellt. Ich habe natürlich den ganzen Klamauk an Social Media auch und nicht nur eine Internetseite. Also man muss mittlerweile als Abgeordneter viel mehr drauf haben in der Breite, als das früher der Fall war. Und kann nicht sagen, ich mache diesen Quatsch jetzt hier nicht, sondern es ist einfach eine der Hauptquellen der Information. Auf der anderen Seite ersetzt für mich nichts das persönliche Gespräch. Das ist für mich einfach das absolut Wichtigste, weil ich auch erkenne, was ist das jetzt für ein Typ vor mir, was ist das für eine Frau, kann ich der trauen oder dem? Und da habe ich über die Jahre, wie viele Menschen, sicherlich auch ein gutes Sensorium entwickelt. Und dann weiß ich ganz genau, das ist jetzt ganz ernst und das hat alles Hand und Fuß. Und bei manchen weiß ich auch, das ist jetzt alles nur, mein Gott, ne? Er nimmt sich auch sehr wichtig. Und das kann ich in der E-Mail nicht immer erkennen. Und deswegen ist für mich, gibt es nichts Wertvolleres als ja, persönliche Gespräche. Und deswegen bin ich nicht nur hier im Büro, sondern ich bin vor allen Dingen dann auch zu Festen unterwegs. Also ich meine, ich gehe auch gerne ins Stadion und dann treffe ich natürlich auch viele Leute. Ich gehe auch
Fußballstadion, muss man dazu sagen, nicht etwa Eishockey oder Basketball, gibt es ja auch andere Möglichkeiten.
Ja, den Basketballern habe ich jetzt sehr geholfen, für ihre neue Halle Mittel besorgt, dass sie die umbauen können. Guter Sport, aber ich bin halt Fußballer gewesen. Ich gehe, mein Gott, ich gehe halt da zu Rot-Weiß und esse meine Wurst und trinke mein Bier und treffe Leute. Und das Spiel ist auch wichtig, aber es geht vor allen Dingen ums Fluidum, wie man so schön sagt.
Worum geht's?
Ums Fluidum.
Das kenne ich. Wie sagt man, das meint so dieses Gefühl oder Fluidum? Ist das?
Keine Ahnung, das ist bei uns in der Familie irgendwie so gängig. So ein bisschen das Drumherum halt, ne? Das Ambiente.
Ums Ambiente, ich glaube, das habe ich jetzt auch verstanden. Kann man trotzdem so sagen, weil es ja immer so heiß geht, da so viele Phrasen in unserer medialen Sprache, aber auch in der politischen Sprache, was bewegt die Menschen? Kriegt man trotzdem so mit, also ich bleibe jetzt hier mal gedanklich noch ein bisschen in dem Wahlkreisbüro, was die Menschen beschäftigt an Themen? Also kann man da wirklich sagen, naja, also jede zweite Sache hat mit dem Thema Wohnung, bezahlbare Wohnung zu tun. Meistens kommen die Leute aber auch, weil sie beschäftigt ja die Sorge um den Arbeitsplatz. Platz, ich weiß nicht, kann man sowas da so ausmachen oder ist es ganz breit gestreut?
Ich merke, dass wenn ich einfach wilde Infostände mache, das heißt, ich stelle mich vorne an die Teegutkaufhalle zumeist am Domplatz, das ist für mich hier am schnellsten zu erreichen, ist trotzdem zentral, und mache dann 2 Stunden mit meinem, auch einfach nur einen Tisch und ein bisschen Kaffee. Und die Leute kommen dann schon. Und wenn ich dann in den 2 Stunden 5-mal ein Thema habe, weiß ich ganz genau, das ist der Talk of the Town, das ist jetzt der relevante Punkt. Und das ändert sich auch mit der Zeit. Mir sagen die Leute schon noch irgendwie alles, im Kanzler nicht, da ist immer so der Respekt vom Amt, ist auch okay. Aber so bei mir, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre ein bisschen auch zur Stadt und die Leute kennen die meisten irgendwie, kennen mich da auch. Und daraus ziehe ich mehr als aus den ganzen Umfragen, die so jeden Tag gemacht werden. Da ist meine eigene Empirie hier zielführender.
Kann man jetzt zum Beispiel sagen, was Talk of a Town ist? Ist es das Moden oder was ist es? Oder gibt es das einfach gerade nicht?
Nee, das ist einfach Angst. Veränderungsangst und auch Angst, wie es mit der Welt weitergeht. Das ist einfach die Kriege, die machen den Leuten zu schaffen. Also einfach können schlechter schlafen, machen sich Sorgen, verstehe ich auch. Krieg so nah dann, hier bei uns und jetzt auch noch in Israel. Und dazu Migration ist auch ein Thema, braucht man sich auch nicht wegducken. Nicht im Sinne von, dass die Leute hier alle rassistisch sind, gar nicht, sondern die sagen, wie geht das, wie kriegen wir das hin? Gibt es hier eine Begrenzung, kriegen die Leute Arbeit, wie lernen sie die Sprache, haben wir genügend Wohnung, hängt auch damit zusammen. Das sind schon so die wichtigsten Themen, neben dem ganz einfachen Brot und Butter. Klassisch Brot und Butter, was kostet es und reicht mein Geld noch?
Inflation.
Inflation, komme ich damit hin? Ich habe heute gesehen, in der TA gelesen, Aldi, nochmal die Preise runter. Ich sehe immer diese Anzeigen, die gucke ich mir auch an. Ich gucke mir auch, was die Preise sind und so. Ne? Ich gehe auch tatsächlich selber einkaufen. Und Aldi hat ziemlich runtergenommen, nochmal also auch bei Käse und bei anderen Sachen. Ein ganz gutes Zeichen, dass wir bei der Inflation das im Griff haben. Und gerade bei Lebensmitteln bin ich sensibel, weil für viele Leute das natürlich das Hauptaugenmerk ist, dass sie sich ernähren können und das einigermaßen anständig. Und das nicht am 25. in der Portemonnaie-App ist.
Sie beschreiben es gerade ganz gut, also selber einkaufen ist so ein Punkt. Ich frage mich immer so, ich versuche mich immer in Ihre Rolle reinzuversetzen, weil da gehört ja trotzdem auch was dazu. Da kommen Leute auf einen zu und sagen, ich habe zum Beispiel Angst vor all den geflüchteten Menschen, dass wir das nicht schaffen. Ja? Und das sieht man überall, sind zu viele. Und da muss man sich ja eine Antwort zurechtlegen. Ich wüsste ehrlich gesagt im ersten Augenblick gar nicht, klar kann man es sich einfach machen und sagen, keine Sorge, wir schaffen das, ich kümmere mich, lege ich unter P wie Papierkorb. Was sagt man denn? Also da muss man ja so ein paar Antworten sich vorher zurechtlegen.
Nee, ich versuche erst mal herauszufinden, woher das kommt. Also ich frage, wo sie herkommt, wo sie wohnen, ob sie schon jemanden kennengelernt haben, ob es irgendwelche, ich verurteile nicht, sondern ich versuche herauszufinden, was sind jetzt eigentlich die Gründe. Ist es nur Zeitungswissen oder ist es nur Social Media, irgendeine Facebook-Post oder haben die Leute wirklich was erlebt? Und ich persönlich, es hat fast niemand eine negative persönliche Erfahrung mit Zuwanderer gehabt. Das ist ganz irre. Nee, im Gegenteil, meistens sind die ganz nett. Man versteht sie vielleicht nicht, aber sind ganz nett. Die grüßen. Was ist da relevant? Ja. So, aber ich kann schon verstehen, wenn sich das Stadtbild ändert. Für viele Leute ist das, wenn auf dem Anger jetzt mehr Menschen sind, die ein bisschen dunkelhäutiger sind, als das früher der Fall war, dann ist das für Leute eine Veränderung. Und dass sie da vor allen Dingen sind, weil sie sonst irgendwo hingehen können und weil sie dann freies WLAN haben, das erklärt sich ja nicht. Ich habe da einfach ein ganz einfaches Beispiel aus meiner eigenen Familie. Ich habe meine Oma, die kommt hier aus Urbig, die habe ich 1999 mit nach Berlin mit dem Umzug mitgenommen. Und dann sind wir am Potsdamer Platz in die U-Bahn-Station gegangen. Und da hat sie gesagt, ziemlich angefasst, so, im Arm, da hat Kasten, wir müssen ja weg. Und ich dachte, wieso? Nur Ausländer hier. Sie kannte eben das überhaupt nicht. Sie ist in Erfurt, in der homogensten Stadt mit nur Thüringern aufgewachsen und die Menschen mit anderer Hautfarbe sind da einfach nicht im Stadtbild gewesen. So gewöhnt man, so kann, dadurch weiß ich es ja genau, sie ist keine Rassistin noch so, sonst irgendetwas, aber es hat sie verstört. Und man muss sich ja auch an ein paar Sachen auch erst gewöhnen. Das darf man nicht einfach die Leute dann vor den Kopf knallen, dass sie keine Ahnung hätten, sondern muss sie da schon ein bisschen mitnehmen. Und so versuche ich das dann zu machen mit dem Hinweis auch, dass wir natürlich auch diese Menschen hier brauchen, weil Thüringen ist ein Land, das Arbeitskräfte im großen Maße in den nächsten Jahren brauchen wird. Und das sind nicht nur Arbeitskräfte, das sind Menschen. Und diese Menschen hier mit unserer Kultur, mit unserer Lebensart, mit unserer Kulinarik auch, dass sie uns bereichern, aber wir sie auch ein Stück mitnehmen. Das meistens prägt ja der Ort mehr die Menschen als umgedreht. Also meistens werden die dann noch Thüringer schon, als sie vorher woanders her waren. Weil die kommen ja nicht ohne Grund hierher, sondern weil es so schön ist. Und wollen das auch, dass es so ist. Das ist aber dann so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Da muss man ein bisschen die Emotionen rausnehmen und dann geht das schon.
Interessantes Thema, müssen wir mal gucken. Ich komme da wieder zur Hauptstraße zurück. Die eine Frage merke ich mir noch. Das ist ja das, was Sie gesagt haben. Ich fasse mal zusammen, dass unter gesteuerter Zuwanderung, Fachkräftemangel, das Ausgleichen, das ist so ein Punkt, das darüber auszugleichen mit Menschen, die aus dem Ausland kommen. Aber ich denke jetzt mal, ich gehe jetzt mal konkret rein in die Pflege. Und da würde ich sogar sagen, es ist beides. Also man braucht Menschen aus dem Ausland, aber es sind zu wenig Leute bereit, das kann ich jetzt wirklich nur sagen, kriege ich nur im persönlichen Gespräch mit, ich habe jetzt hier keine empirische Studie, zu wenig Leute bereit zu sagen, ich mache den Job. Ich würde jetzt behaupten, dass man auch, wenn die Menschen noch in der Schule sind, eine gezieltere Steuerung braucht, um sozusagen die richtigen Weichen für die berufliche Ausbildung zu stellen.
Naja, ich habe selbst in der Pflege mal 2 Tage Praktikum gemacht bei der ABO hier am Ring. Und das war total interessant für mich. Ich hatte da echt Manschetten vorher. Ich dachte, Mensch, fremde Menschen so nah kommen, ein Team auch. Und das war ganz großartig. Ich habe da wirklich, das hat mir durchaus Freude bereitet. Es waren interessante Leute und man konnte helfen. Ich habe aber auch die Probleme gesehen mit der ganzen Dokumentation. Ja, meine Güte, was das für Zeit frisst, um Häkchen zu machen. Wer braucht das? Ja, und damals, das ist schon, ich würde sagen, das ist, ist noch anders gewesen, 2012, das ist 10, 11 Jahre her, war die Bezahlung noch lange nicht so, wie sie heute ist, sondern es waren vor allen Dingen intrinsisch motivierte Menschen, die da gearbeitet haben. Heute ist die Bezahlung ja schon ganz gut, wir haben Tarifverträge auch und man wurde als SPD sehr dafür bemüht, dass es besser anerkannt wird. Und es ist jetzt eher eine Frage der Arbeitsbelastung und will ich das? Ne?
Und da frage ich mich, also das kann man jetzt auch kritisch sehen, ob das nicht in dem Bereich, bleiben wir in dem Bereich, Luxusfragen sind. Und von der Bezahlung her muss ich sagen, natürlich in Bayern und Nordrhein-Westfalen verdient man mehr, würden sie auch ganz anständiges Geld für Pflege verdienen, anders als vor 11 Jahren. Also da frage ich mich, ob nicht allgemein gesagt man stärker schauen muss, dass man irgendwie von der Schule aus besser die Weichen auch stellt und natürlich noch Leute auch dazu holt, die von außen kommen.
Also ich glaube, es hat gar nicht so viel damit zu tun, wie in der Schule die Orientierung ist, sondern einfach mit einem absoluten Arbeitskräftenotstand. Wir haben einfach, jetzt ist es für uns im Osten so wahnsinnig schwer, diesen Shift hinzukriegen von, wir hatten 25% Arbeitslose 2005 hier in Erfurt. Jeder kennt jemanden im Freundes- und Familienkreis, was das auch bedeutet, keine Arbeit, nicht gebraucht zu werden, Geld nicht hinzukommen und auch ein bisschen scheel angeguckt zu werden. Und plötzlich dreht sich innerhalb kürzester Zeit, weil wir die Babyboomer gehen in Rente und wir haben verglichen mit dem Westen nur die Hälfte der Geburten, weil die 90er Jahre, also die wie ich zu 76 geboren sind, 94, 8 Abi gemacht, die sind dann gegangen, weil es hier keine Jobs gab. Das heißt, da fehlen, und insbesondere die Frauen sind, da fehlt eine ganze Generation. Und das merken wir jetzt an den Kindern, die nicht mehr am Ausbildungsmarkt sind, das ist die Hälfte. Und deswegen glaube ich, ist das einfach die Verknappungsnotstand, den ich überall im Handwerk überall habe. Ich kann, wenn ich in Schulklassen zu Schulklassen gehe, sage ich den Kids immer, guckt erstmal, was macht euch wirklich Spaß? Wo seid ihr gut drin? Wo habt ihr das Gefühl, dass ihr Erfüllung auch ein bisschen habt? Nicht, was ist gerade hier hip und was wird wie gezahlt? Wenn du richtig gut bist, wirst du auch gut bezahlt. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Orientierung zu haben und diese Orientierung auch in der Schule zu geben, was passt zu mir, was mal was auszuprobieren. Auch vielleicht das Unmögliche auszuprobieren, was einem gar nicht vorgeschwebt ist. Und dazu brauchen wir, um das Demografie, der Demografie Herr zu werden, letztendlich natürlich Zuwanderung, Rückwanderung. Also die, die in den 90ern gegangen sind, wo die Eltern jetzt vielleicht auch 70, 75 sind, bis die Kinder auch Kopf machen, ne? Wie lange geht das noch, brauchen die auch meine Unterstützung. Und Thüringer, glaube ich, sind grundsätzlich schon sehr heimatverbunden, sodass ich ein großes Potenzial in denen sehe, die auch zurückkommen können. Die können jetzt hier ganz gutes Geld verdienen und kriegen auch mittlerweile ordentliche Positionen durchaus angeboten in Unternehmen, wo man unter auch in der Verwaltung, wo sich, wenn man gestanden irgendwo im Düsseldorf oder wo man seinen Weg gegangen ist, auch hier noch eine neue Herausforderung findet. Dazu muss, aber ich meine, Erfurt jetzt keinen Kopf, dafür muss die Stadt weltoffen sein, das ist sie, jeder will hier in die Stadt, aber
reden wir jetzt mal von Gera oder Suhl.
Ja, 30 Kilometer weiter oder 50 nach Norden oder nach Osten ist dann ein bisschen, also Jena jetzt nicht, aber ist ein bisschen schwieriger. Und die, insbesondere sieht man auch, hier liegt ja auch der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Wir haben in den Kleinstädten insbesondere Probleme. Die Dörfer sind sogar halbwegs stabil. In den Kleinstädten, wo es dann keine Einrichtungen, also wo es keine Kaufhalle, kein Arzt und so weiter mehr gibt und wo es so eine Spirale nach unten sich entwickelt hat. Das haben wir in Thüringen auch. Ich will jetzt nicht die Städte dazu nennen, aber dort, das sieht man dann durchaus auch in den Wahlergebnissen. Da will dann auch im Zweifel keiner, der von woanders herkommt und ein bisschen ein liberaleres Weltbild auch hat, der will da nicht freiwillig wohnen.
Das ist nicht so ein bisschen so ein Teufelskreis, was Sie gerade beschreiben. Die wollen da nicht freiwillig wohnen und umgedreht wäre wahrscheinlich, wenn da wieder mehr in die kleineren Orte kommen und das würde es ja liberaler werden und dann wäre es ja wieder für andere. Also man muss ja irgendwie den Anfang hinkriegen.
Absolut, das ist zwingend und das müssen die Bürger schon auch verstehen. Wenn, man kann ja nie, wir sind ein freies Land, jeder kann hingehen, wo er will und da kann da leben. Und wenn man Fremden gegenüber, und Fremd meint wirklich Fremd, meint es nicht Ausländer, nur Fremden, die neu irgendwo hinkommen, denen nicht wirklich irgendwie einladen und freundlich begegnet, dass man ihnen sagt, Mensch, kommt, wir nehmen euch hier auf, bei uns in der Feuerwehr oder Sport- oder Kulturverein, da muss es den aber auch geben dafür. Dann sagen die, was soll ich hier? Da bleibe ich lieber da, wo ich war, oder ich gehe in eine der Städte. Und ich möchte gern, dass wir brauchen das auch zur Stabilisierung unseres Landes. Sonst in Erfurt gibt es keine Wohnung mehr und 40 Kilometer weiter sind sie frei. Sodass wir ein bisschen einen Ausgleich auch wieder bekommen. Aber das bedarf dann eben vor Ort eben auch der Toleranz, solche Leute aufzunehmen. Und Toleranz, wo wäre Preußen geblieben, wenn nicht die Franzosen, die Hugenotten damals nach Preußen gegangen wären und der, ich weiß gar nicht, wie der König damals hieß, gesagt hätte, jeder kann nach seiner Fasson leben und Hauptsache ihr bringt hier ein bisschen was bei und die haben viel Handwerk und viel Kunst und Kultur gebracht, sodass sich dieses Land Preußen zu einem, letztendlich zum Nukleus des Deutschen Reiches dann gebildet hat.
Rückblickend kann man das gut beschreiben, aber ganz ehrlich, ich meine das jetzt gar nicht kritisch. Wir können, das Problem in der Zukunft ist, dass wir sie nicht vorhersagen können, hat mal Mark Twain gesagt. Im Endeffekt, das darf man als Politiker nicht zu laut sagen, aber im Endeffekt ist es ja ein bisschen so. Wir wissen noch nicht, was in Suhl in 30 Jahren ist, wie viele Menschen da noch leben, ob es nicht doch verkreist ist und so richtig, also man kann versuchen, gegenzusteuern, aber die absolute Antwort gibt es doch da nicht drauf.
Nein, also das kann auch scheitern, das gehört ja dazu. Es gibt ja keine Garantie für alles und es gibt Regionen, die machen sich ganz, ganz toll und es gibt manche, da geht eben nichts. Und es hat viel auch ein bisschen mit dem Spirit der Leute vor Ort zu tun, also politisch Verantwortliche, die Bürgermeister oder so sind, die Stadträte. Ich komme wirklich ganz viel rum jetzt. Bei manchen Orten war ich mir auch nicht so sicher. Ich war jetzt vorige Woche in Stendal, Altmark, war ich noch nie. Da dachte ich mal, was mich da erwartet. Und es war gut. Das war ein toller Ort, tolle Stadt. Gute Anbindung an ICE Richtung Westen und Richtung Berlin. Und die wachsen jetzt wieder. Und das wusste ich, da hatte ich so ein bisschen, ich gebe es zu, dachte mir nach, irgendwo da oben in der Altmark, was kommt da, wer lebt da, ne? Nee, das war gut. Dann gibt es andere, wo du denkst, naja, ob das jetzt hier, das was wird, ich weiß nicht so richtig. Man selber prüft sich ja auch, halte ich so die Nase im Wind, gehe mal so ein bisschen durch die Straßen, würde ich mich jetzt hier wohlfühlen. Und das Klima, das ist ja das Klima eines Ortes, ne? Und jetzt bin ich Thüringen, ich war da im Brandenburgischen, Südbrandenburg, in einer kleinen Stadt, da ging eben gar nichts. Ne? Ja, waren dann leere Schaufenster und da dachte ich, da ist jetzt, haben sie doch einen Ort, ein Schaufenster kreativ genutzt, mit Plakaten dringend, irgendein Ritterfest. Gehe ich hin, das war im Jahr 2023, im Juni. Das Ritterfest war 2015. Das heißt, 8 Jahre lang hat da niemand in die Schaufenster gewechselt oder war da drin. Das ist natürlich so, das ist heftiger. Ne?
Wenn Sie das erzählen, frage ich mich mal so, ob wir nicht manchmal nüchtern hinnehmen müssen, dass eher die Städte wachsen und gewisse Orte es mal nicht mehr geben wird, dass man es einfach ausspricht. Vielleicht ist es einfach so.
Im Endeffekt entscheiden das ja die Leute, ob sie leben wollen oder nicht. Es hat ja mit dem Wachstum in den Städten, da gehen ja einher aber auch negative Auswirkungen auf die Bevölkerung, weil es ist einfach teuer, auch in Erfurt zu wohnen. Verglichen mit Berlin ist Erfurt auch billig. Aber verglichen mit einem anderen Ort, den ich jetzt hier nicht in Thüringen nennen will, um niemanden zu dissen, ist es Erfurt dann doch irgendwie wieder sehr teuer und der andere Ort billiger. Ich glaube, es wird dann immer Ausweichreaktionen und auch Situationen geben. Und es gibt schon ein paar Orte, die ich beobachte. Neuruppin zum Beispiel, 90ern, immer Garnisonsstadt, runtergegangen dann in der Zeit, 90er, 2000, hat sich jetzt sehr stabilisiert und ist da jetzt gutes Zentrum im Norden Brandenburgs geworden. Oder ich nehme mal hier in Thüringen, nehme auch Gotha, was immer so ein bisschen zwischen Weimar, Jena, Erfurt ein bisschen Schattendasein geführt hat. Die Stadt ist gut. Die hat auch bereits beim Jahresempfang da. Die hat ein richtiges, starkes Bürgertum auch. Also Leute, die einfach, die stehen zu ihrer Stadt. Da wird auch untereinander angepackt. Da ist auch, klar gibt es jetzt CDU und SPD und Linke und man tritt gegeneinander an, aber man hat schon gute Einblick. Das merkt man auch in der Stadt.
Also Gotha ist gerade im Kommen, habe ich auch das Gefühl. Gotha steht jetzt vielleicht da, wo Erfurt so 2005 stand. Das ist jetzt schwierige Vergleiche, aber man merkt, da tut sich was.
Ich habe mir das schon immer gedacht, weil das ist ja nicht weit weg. Was sind das hier, 20 Kilometer, halbe Stunde, vielleicht sind es 25 Kilometer, irgendwas im Dreh. Und es hat ein Schloss, es hat eine gute Stadtgesellschaft, ist einigermaßen stabil, mal schnell im Thüringer Wald. Eigentlich ist es im Schatten immer gewesen von der Entwicklung Erfurts und ist für viele jetzt vielleicht doch Leute, die sich irgendwie mal doch irgendwie ein Haus bauen wollen. Ich kann dem nicht nachzuhören, ich würde nie ein Haus haben wollen, bitteschön, weil es ist ja nur Arbeit. Aber gut, es gibt Leute, für die ist das wirklich wichtig und jeder soll sein Glück haben. Das ist in Erfurt aber nicht mehr bezahlbar. Dann ist es in Gotha schon eher noch machbar, dass man da in seinen eigenen vier Wänden wohnt.
Ich komme nicht umhin. Ich bin ja hier, weil Sie im Wahlkreisbüro als Bundestagsabgeordneter, trotzdem haben Sie ja immer die Doppelrolle, Sie sind immer auch der Ostbeauftragte. Und in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich immer so geguckt, was für Interviews Sie ja sehr präsent in Medien so geführt haben. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie Sie selbst sich da verstehen würden, Sie sind so ein bisschen der oberste Chef der Osterklärer oder so. Ne? Also irgendwie gehen alle Interviews in die Richtung, erklären Sie uns mal, Herr Schneider, warum das im Osten so und warum das so ist. Also das ist natürlich auch Ihr Job, aber gibt es da manchmal auch so Grenzen?
Ach, absolut. Also manches ist natürlich redundant und dann denkst du dir so, das haben Sie ja schon gesagt, Sie haben vorher das Interview gelesen, das ist schon gut. Es gibt viele Journalisten, die kommen zu mir und fragen mich, wo ich geboren bin. Und ich denke, Junge, einmal bitte schön vorher Lebenslauf durchgegangen, die Sprache hätten wir uns sparen können. Da habe ich natürlich einen Hals. Ne? Ich hätte jetzt ketzerisch gesagt, vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, ich immer zu Fragen kriegte, warum die AfD im Osten so stark ist und was da im Osten schiefläuft. Und ich habe gesagt, könnte sein, dass es nicht nur ein ostdeutsches Problem ist. Also so, aber es ist schon so, dass ich dass die Gesellschaftspolitik, also eine diskursive Macht vor allen Dingen habe, nicht nur Sachen zu erklären, vor allen Dingen nicht zu verklären, das mache ich sowieso nicht, aber auch Debatten anzustoßen. Ich habe das jetzt mit dem Grunderbe nochmal gemacht. Das ist nicht nur eine Ost-West-Diskussion, eine Arm-Reich-Diskussion. Aber im Osten natürlich virulent, weil hier wird nichts geerbt. Die Leute haben nichts. 50% der Leute in Ostdeutschland haben am Monatsende exakt nichts. Und dann ist natürlich, wenn man ein bisschen sich Vermögensbildung auskennt, dann weiß man, dass diejenigen, die schon haben, die werden noch mehr haben. Das ist Zinseffekt, bin der Bank ganz einfach. Und das ist hoch ungerecht. Und solche Debatten kann ich anstoßen. Und vor allen Dingen habe ich mir so als Ziel gesetzt, weil ich ja Ost und West eigentlich gut kenne, war ja gesamtdeutscher Politiker, ein wenig manchmal Mittler zwischen den Welten zu sein, aber da, wo es auch notwendig ist, auch reinzuhauen und sagen, das ist jetzt hier, macht es euch zu leicht, Kollegen, da in Hamburg. Das mache ich vor allen Dingen bei der Elitenfrage, also wo es um die Frage der Repräsentanz von Ostdeutschen in Spitzenfunktionen geben, wo die Westdeutschen mehr oder weniger sagen, gibt doch kein Problem, wächst sich aber erstens nicht aus und zweitens ist natürlich jetzt so, wenn ich sage, ich will da jetzt für meine Leute auch ihren Platz haben, der ist für die anderen westdeutschen Männer natürlich keinen Platz mehr oder weniger und das finden die nicht gut. Ja, aber das ist eine Frage von Macht, von Einfluss, die jede gesellschaftliche Gruppe in der Gesellschaft, in der Demokratie auch haben muss. Wir sind ja nicht hier im Absolutismus, wo die Monarchen das Sagen haben.
Das ist ganz interessant, das war ja auch eine Debatte mit den Eliten, wie viele Führungspositionen aus Ostdeutschland kommen. Es ist immer auch die Frage, ob man das jetzt einfach über eine Quote regeln könnte, aber man könnte ja mal so einfach erklärt sagen, theoretisch müsste in allen möglichen Bereichen, auch außerhalb der Politik, ein Drittel etwa mit ostdeutschen Leuten theoretisch besetzt sein, vielleicht ein bisschen weniger, aber 20%. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, als auch mal selbstkritisch im Medienbereich, ne, die großen Medien jetzt Zeit, Spiegel, Stern, das sind ja alles Chefredakteure oder Chefredakteurinnen, die aus dem Westen kommen. Ich habe damit kein Problem, teilweise bin ich auch, schätze ich die Kolleginnen und Kollegen sehr, aber ich frage mich dann immer, woran es liegt, ne? Also wo im Lebenslauf sozusagen der Grund ist, weil jetzt ist es ja schon 33 Jahre nach der deutschen Einheit, also woran es liegt. Also ich kann natürlich hier auch mal jemand fragen, Sie sind jetzt nach oben durchgekommen, immerhin, was man tun muss, um sozusagen durchzukommen und woran es vielleicht liegt, warum man nicht durchkommt.
Also erstmal, es gibt ja nie nur die Opferrolle. Also ich würde auch nie sagen, wir sind irgendwie Leute, die vom Hütchen und her geschoben werden, sondern, das meine ich dann immer sehr ermahnt, muss dann als Ostdeutsch auch sagen, ich will, ich bewerbe mich, ich kandidiere, ich kämpfe darum. Das ist nicht in unserem Naturell, sondern zumeist muss man bei Ostdeutschen ein bisschen zurückhalten, die wissen sehr zu schätzen, was sie können, aber sie überschätzen manchmal die anderen Fähigkeiten.
Und ich überlege mal, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen, aber ist das so oder gilt das nur für unsere Generation? Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Generationen, Sie haben ja auch Kinder, dass die schon anders ticken.
Es ist jetzt noch so, das ist so und man muss, ich habe bei Geschäftsführer auch der Bundestagsfraktion 250 Beschäftigte, 150 Abgeordnete, die sich bei mir gemeldet haben, gesagt, in 4 Jahren würde ich gerne die Position haben oder es wurde was frei und die haben sich gemeldet, ich will. Es war nie Ostdeutscher. Das ist jetzt meine Empirie, sondern die Ostdeutschen muss ich mal ansprechen und sagen, kandidier doch bitte, du kannst das, ja, du bist doch gut, warum machst du das nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe von den 10 Punkten, kann ich nur 9 erfüllen, mir fehlt da eine. Und dann machen die das nicht. Also das ist schon, glaube ich, sehr stark gesellschaftlich verwurzelt. Und das ist auch bei Sachsen genauso wie bei Thüringen und bei Sachsen-Anhalt und Mecklenburg. Bei Bayern ist das jetzt nicht so ausgeprägt. Und das muss man auch ändern. Ne? Also ich kann mir die Leute ja nicht backen. Das Zweite ist, es gibt sowas wie gläserne Decken aus Panzerglas für Ostdeutsche. Das hat ein bisschen was mit sozialer Herkunft auch zu tun. Wenn du selbst nie die Sicherheit hattest, dass du quasi deinen Weg befreit von wirtschaftlichen Zwängen gehen kannst. Und das können die wenigsten hier, weil sie keine Eltern haben, die ihnen den Rücken frei halten. Dann studierst du nicht Kunstgeschichte, sondern dann machst du wie ich eine Banklehre. Ja, erstmal das, was irgendwie solide ist und was du irgendwie, wo du halbwegs weißt, du kriegst dann ein Auskommen. Das ist in einer Generation, oder du bist ein sehr freier Mensch. Die gibt es natürlich auch, Künstler, ja, auch im Osten, meistens sind es auch die Spannenderen, aber auch in der Kunst und Kultur, wie in der Wirtschaft und in den Medien, sind Ostdeutsche unterrepräsentiert, etwa so bei 8-9%, bezogen auf 20% Anteil an der Bevölkerung. Das kann nicht sein, weil wir irgendwie nicht bis 3 zählen können. Das kann nicht sein, sondern das können wir. Sondern es gibt also andere Hindernisse. Und einer der Punkte ist, dass Eliten sich immer selbst rekrutieren. Das heißt, jemand, der eine Position, seine Position mal irgendwann aufgibt, guckt, wer wird mein Nachfolger? Und die Leute stellen nach Ähnlichkeiten ein. Die nehmen nicht junge Aisha aus dem Libanon, die exzellente Noten hat, sondern die nehmen eben Frank, den sie schon so ähnlich ist wie sie und auch Fußball spielt und in der gleichen Universität war. Das ist, und das muss man durchbrechen. Man muss das erkennen und man muss dieses Schemata durchbrechen. Das gilt für Frauen, deren Anteil der Bevölkerung am haben und sagen. Es gilt für Ostdeutsche und es gilt auch für Menschen, die zu uns zugewandert sind. Und ich bin erstmal in der Erkennensphase. Politik ist das durchlässigste Bereich. Da haben wir 20% der Leute in Spitzenfunktionen. Wir haben jetzt auf meinen Beschlussvorschlag hin im Kabinett so ein Einstellungs- und Beförderungskonzept auch gemacht, was Ostdeutsche jetzt auch nochmal besonders auffordert. Hey, bewerbt euch, traut euch das zu. Und ich habe auch mit allen Ministern gesprochen und sensibilisiert. Wenn ihr jetzt einen habt und die sind gleich, das muss man im Beamtenbereich machen, die müssen gleich gut sein. Gibt's aber. Dann nehmt bitte bevorzugt jetzt auch mal einen Ostdeutschen und nicht nochmal den VWL-Menschen aus Bonn. Da haben wir schon 10 in der Reihe.
Das ist interessant. Also man kann es auf der einen Seite da richtig konkret machen, dass es eben da so ist. Ich frage mich manchmal, also auch mitunter selbstkritisch in der übrigen Wahrnehmung der Gesellschaft, ob, also einmal interessiert mich das Ost-West-Thema sehr, aber ich frage mich auch in dem Moment, wenn wir zum Beispiel von Radio Freies auch thematisieren, ob wir es nicht größer machen, als es gedanklich ist. Also ich erlebe es bei jungen Menschen, die bei uns ein- und ausgehen, Studierende, da spielt es ehrlich gesagt keine Rolle, ob jemand aus Wolfsburg oder aus Görlitz ist, also habe ich zumindest das Gefühl. Und da frage ich mich manchmal, also auch wenn wir das thematisieren, sollten wir es überhaupt thematisieren? Vielleicht ist es ja gar nicht so ein großes Thema, wir machen es noch größer.
Ja, das habe ich auch vermutet, aber ich habe auch eine Studentengruppe, die N3 nennen die sich, die werden hier dieses Jahr im November auch in Erfurt einen Kongress machen. Du hast selbst 20, 22-Jährige sagen, die waren in Stendal Deutsche und als sie nach Hannover zum Studieren gegangen sind, wurden sie auf einmal Ostdeutsche, weil sie erkannt haben, was eigentlich die Unterschiede auch sind, also einfach ein bisschen Sicherheit, Vermögen, Zugang und auf der anderen Seite eben auch ein bisschen Vorurteile, die ihnen entgegengebracht werden. Also minderwertig, wir wären nicht genügend leisten könnten und so weiter, was absurd ist angesichts dessen, dass hier im Osten die Leute sich ja selbst ihren Kopf immer oben halten mussten und ihnen niemand geholfen hat. Ja. Das ist das eine. Zum Zweiten, im Osten interessiert es die Leute total, im Westen überhaupt nicht. Man kann das wirklich so hart sagen, im Westen hat sich nichts geändert seit 90 und nicht viel, im Osten alles und die Leute sind eher so, naja, die sollen sich mal nicht so haben und sind aber zu wenig interessiert an dem, was, ja, was die Leute hier in Erfurt gewuppt haben. Also ich hatte ja eben einen vom Kleingartenverband, der Mitarbeiter, der war früher bei der Optima, der war der Bürochef, der hat also diesen Optima-Betrieb mit geführt und dann aber auch die Abwicklung 90 gesehen. Und ich meine, das hat ja hinterm Domplatz das ganze Brühl ausgemacht, tausende Menschen gearbeitet und plötzlich ist das alles weg. Das gibt es vereinzelt im Westen auch, aber es war ja bei uns flächendeckend. Und das ist schon mal, das macht ja mit einer Gesellschaft einfach was. Und das sehe ich auch in der jungen ostdeutschen Literatur, die sich damit beschäftigt, die prägend ist, geile Autoren, super Texte. Im Westen ist da nicht viel. Also ich sage dann immer, Leute, ihr nehmt euch was, wenn ihr nur nach Spanien fahrt oder nach Frankreich. Es ist in der Elbe mindestens mal genauso interessant. Manchmal ist es sogar richtig räudig interessant.
Zwei letzte Fragen. Einmal, aber das Thema kann man ja noch theoretisch länger sprechen, aber auch an Sie gefragt, kommt es häufiger vor, dass Sie trotzdem, also nicht nur in Ihrem Amt als Ostbeauftragter, sondern auch so intern mit anderen Politikerinnen und Politikern sich erklären müssen, sagt dem Motto, Carsten, was ist denn da bei euch in Thüringen wieder los? Oder Carsten, sag mal, wie war das damals in der DDR? Das wurde ich mal gefragt in Leverkusen, ob wir auch Skifahren durften. Also kommt sowas vor?
Ja, immer zu. Die Thüringen ist schon zu, sehr oft ein Thema und die Frage, was ist da ungläubiges Gucken, liegt ein bisschen einfach in der extrem schwierigen politischen Konstellation, die wir haben, dass wir eine Regierung haben, die im Parlament keine eigene Mehrheit hat und jedes Thema von der AfD dann eben auch besonders hoch gejatzt wird und die CDU sich nicht richtig entscheiden kann, ob sie jetzt Fischer oder Fleisch, könnten ja in der Koalition mitmachen. Ich würde mir das sehr wünschen, machen sie aber nicht. Und dann hat man so extrem hoch, ja, gesellschaftlich polarisierende Themen und manchmal Entscheidungen, wo die Leute sich fragen, gibt's noch bei euch? Bis hin natürlich zu der Wahl von dem Landrat in Sonneberg, ne? Erst eine AfD-Landrat. Das versuche ich dann auch zu erklären, wo es geht. Und manchmal sage ich auch, komm doch einfach mal vorbei und guck es dir an. Im Übrigen ist es sehr schön bei uns und wir machen was in die Würste rein, damit wir so sind, wie wir sind.
Das machen wir nie. Das ist gut, dass es nochmal gesagt wird, dass es ganz eindeutig ist und dass die Leute dann hier auch vorbeikommen. Sie haben gesagt, auch im früheren Gespräch, das muss ich jetzt trotzdem nochmal ergänzen, dass Sie, also es wird ja nächstes Jahr, ich sag mal, ein interessantes Wahljahr. Hier in Thüringen kommt die SPD ja nicht so richtig in die Puschen. Glauben Sie, dass, also, dass hier noch irgendwas zu reißen ist? Umfragen sind keine Ergebnisse. Aber momentan sieht es ja so aus, als ob die AfD in Thüringen die stärkste Kraft wird.
Ja, das halte ich derzeit für realistisch. Diese Umfragen, glaube ich, sind ernst. Die sind, würde das nicht ausreden. Und die Thüringer müssen sich jetzt sehr genau überlegen, ob sie ihre letzten 33 Jahre Aufbauwerk quasi Björn Höcke vor die Füße kippen wollen. Und weil jede Wahl hat eine Konsequenz. Und die Leute schaden sich im Zweifel selbst. Und ich glaube, dass das noch nicht die Entscheidung im Kreuz ist, im Wahlkreuz. Dafür haben wir genügend Entscheidungen auch gesehen, wo wir im Endeffekt, wenn ich in Nordhausen die Oberbürgermeisterwahl sehe, wo die AfD schon dachte, sie hat diese Stadt gewonnen, ja, die Bevölkerung sich dann doch nochmal geschüttelt hat und sich fragt, wollen wir jetzt wirklich von diesem AfD-Menschen regiert werden? Und jede Wahl hat eine Konsequenz und für Thüringen ist diese Wahl für die nächsten 5 Jahre, weil auch die Kommunalwahlen, also da, wo die Stadträte gewählt werden, die Frage, gibt es für Soziokultur noch Geld, gibt es hier einen Freiraum oder gibt es hier nur Gestriges. Darüber entscheiden die und ich werde mich da reinhauen. Ich hoffe, die 3000 SPD-Mitglieder werden das auch tun und dass es noch dazu führt, dass wir hier wirklich stabile, fortschrittliche Verhältnisse bekommen. Thüringen war immer ein Land, um das politisch hart gekämpft wurde, auch zur Weimarer Zeit, wo man SPD-KPD regiert, die am Anfang es gab das Bauhaus hier als Jahrhundertprojekt der Kunst und Kultur, die das danach nach Dessau vertrieben wurde, weil es in Thüringen im Leiter Landtagswahl einen Wechsel gab hin zu einer Konservativregierung, die mit Rechtsextremisten, und die haben dazu geführt, dass dort die Mittel die Hälfte reduziert wurden. Jede Wahl hat eine Konsequenz. Das Bauhaus ist nach Dessau und danach nach Berlin und danach hat es sich zerstreut, weil es auch durch die NSDAP, durch die Nazis aufgelöst wurde. Und es ist das kulturgeschichtliche Ereignis für mich, wenn ich das sagen darf, der letzten 100 Jahre, damit ich Goethe und Schiller schön auf den Sockel lasse. Und dies war ja vor 200 Jahren. So, und ich glaube, in dieser Dimension muss man das auch sehen. Es ist nicht kleiner.
Carsten Schneider, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, gerne.